Habt ihr schon mal einen Roman gelesen mit einem Hauptcharakter, den es gar nicht gibt? Wenn ja, dann seid wahrscheinlich auch ihr begeisterte Leser des italienischen Schriftstellers Italo Calvino. Wenn nicht, versuche ich heute, ihn euch ein bisschen schmackhaft zu machen. Italo Calvino wurde 1923 in Santiago de las Vargas auf Kuba geboren und sollte später zu einem der bedeutendsten italienischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts avancieren. Zum Ende des Zweiten Weltkrieges schloss sich Calvino, durch sein agnostisches und nonkonformistisches Elternhaus geprägt, der im Untergrund tätigen Kommunistischen Partei Italiens und deren Partisanengruppe Brigate Garibaldi an. Dort kämpfte er unter dem Decknamen Santiago gegen die faschistischen Milizen und deutschen Besatzer. Vielleicht also hat er auch eure Uropas abgeknallt. Aber das würde man ihm ja irgendwie auch nachsehen. Diese Kriegserfahrungen prägten Calvino Zeit seines Lebens und hinterließen in vielen seiner Werke ihre Spuren. Stilistisch wandte sich Calvino unter anderem der sogenannten fantastisch-allegorischen Literatur zu und prägte einen ganz eigenen, individuellen Stil. Der Roman, den wir uns heute genauer anschauen wollen, zählt zu diesem Genre und war Teil einer Trilogie namens I nostri antenati, zu Deutsch unsere Vorfahren. Neben dem Baron auf den Bäumen und dem geteilten Vicomte schrieb Calvino also den Ritter, den es nicht gab. Und ohne viel mehr Hintergrund springen wir jetzt einfach rein ins Lesevergnügen. Alles beginnt vor den Mauern von Paris, wo sich das Heer der Franken sammelt und Karl der Große die Parade abnimmt. Unter den Offizieren ist auch ein gewisser Agilulf Erno Bertrandino, der Ritter, den es nicht gab. Zu Karl dem Großen sagt Agilulf, ihn treibe lediglich die Kraft seines Willens und der Glaube an die heilige Sache. Das ist also wortwörtlich der Soldat, wie er im Buche steht. Über den Ritter, den es nicht gab, erfahren wir zunächst, dass er in musterhafter Manier seine Angelegenheiten stets in tadelloser Ordnung zu halten pflegt, jedoch sehr wenig beliebt ist unter den anderen Rittern und Soldaten. Die zweite Figur, die uns beim Lesen begegnet, ist der junge Rambald, der Agilulf bei seinen nächtlichen Schwertübungen beobachtet. Da es Agilulf nicht gibt, muss er natürlich auch nicht schlafen. Rambald bittet Agilulf dann um Rat. Der leidenschaftliche junge Rambald will nämlich den Tod seines Vaters rächen, indem er eigenhändig den Kalifen Isoar töten will. Agilulf scheint die heroische Intention dahinter nicht so richtig zu erkennen und empfiehlt den bürokratischen Weg über eine Meldung bei der sogenannten Oberintendantur für Duelle, Blutrache und Ehrenhändel. Rambald wendet sich also tatsächlich an die Stelle, die sich aber als echt bürokratisch herausstellt und ihm nicht wirklich weiterhilft. Nach einer schlaflosen Nacht bricht Rambald schließlich in Tränen aus. War nicht sein Entschluss, den Vater zu rächen, letztlich nur ein Ritual, um nicht im Nichts zu verschwinden? Dem Ritter Agilulf wird ein Schildknappe namens Gurdulu zur Seite gestellt. Gurdulu ist ein Mann, der zwar ist, also existiert, es aber nicht wirklich fertig bringt, da zu sein. Das bedeutet, Gurdulu hat keinen Sinn für sein Selbst. Er verhält sich stets als anderen zugehörig oder gar als Objekt. Zum Beispiel läuft er eine Zeit lang mit einer Entenfamilie und glaubt, er sei selbst eine Ente. Oder als er einmal aus einem Suppentopf essen will, ist er sich irgendwann nicht mehr sicher, ob er die Suppe oder der Suppentopf ihn verspeist. Karl der Große hält diesen Gurdulu als den perfekten Partner für Agilulf. Einer, den es zwar nicht gibt, der aber ein Selbst hat, und einer, den es gibt, der aber kein Selbst hat. Zwei Seiten einer Medaille sozusagen. Währenddessen zieht Rambald in die Schlacht, um den Kalifen Isoar zu töten. Dieser ist jedoch kurzsichtig und eigentlich gar nicht wirklich zum Kämpfen fähig. Zu allem Überfluss wird er dann auch noch von einer fremden Lanze durchbohrt, sodass Rambalds heroische Vergeltungsvorstellung völlig ad absurdum geführt ist. Um trotzdem irgendwie am Kampfgeschehen teilzunehmen, verfolgt Rambald einen gegnerischen Soldaten zu Pferde und wird in einen Hinterhalt gelockt. Zu seinem Glück jedoch reitet Rambald ein grüner Ritter, wie sich aber herausstellt, tatsächlich eine grüne Ritterin zur Hilfe und dann wieder davon. Rambald findet heraus, dass es sich dabei um Bradamante handelt, in die er sich unmittelbar verliebt. Rambald will sich diesbezüglich Agilulf kundtun, da er das Gefühl hat, dieser sei der Einzige, der ihn und seine Gedanken verstehen würde. Wie auch immer er darauf kommt. Außerdem will Rambald von Agilulf erlernen, was es bedeutet, ein Paladin zu sein, und Agilulf willigt ein, Rambald zu unterrichten. Im Lager finden die beiden Gurdulu, der in einen Suppentopf gefallen ist und laut ausruft, alles sei Suppe. Rambald schockiert diese Aussage zutiefst, denn sie trifft bei ihm auf fruchtbaren Boden. Ja, im Grunde sei die ganze Welt ja Suppe und alles fließe immer wieder ineinander und ergebe einen einheitlichen Brei. Im existenzialistischen Sinne erkennt Rambald in diesem Moment die unheimliche Sinnlosigkeit, die der Welt innewohnt. Damit kann er sich für den Moment aber nicht weiter beschäftigen, denn Agilulf, Rambald und Gurdulu sind damit beauftragt, ihre gefallenen Gefolgsmänner auf dem Schlachtfeld zu begraben. Beim Tragen einer Leiche philosophiert Gurdulu, egal ob tot oder lebendig, alles sei doch nur organische Masse und kehre wieder in den Kreislauf der Natur zurück. Rambald hingegen will sein Leben mit Abenteuern und Erfahrungen füllen, bevor er stirbt. Übrigens haben wir mittlerweile erfahren, dass die Erzählerin eine Nonne namens Schwester Theodora aus dem Orden des heiligen Kolumban ist. Rambald sieht Bradamante beim Bogenschießen und fordert sie heraus. Die Erzählerin kommentiert, in jungen Jahren drehe sich doch nur alles um die Bestätigung des Selbst. Bradamante ist jedoch viel beeindruckter vom vorbeispazierenden Agilulf. Und so wird Rambald dann auch noch von anderen Soldaten verspottet und zieht enttäuscht von dann. Er trifft dann Torismund, der alles Gehabe des Heeres völlig sinnlos findet und meint, das Gequake der Frosche sei ebenso sinnvoll wie der nie aufhörende Krieg. Im folgenden Kapitel finden wir uns an der Tafel Karls des Großen wieder, wo die Paladine von ihren großen Abenteuern berichten. Agilulf jedoch, der über ein fehlerfreies Gedächtnis verfügt, bagatellisiert alle diese Geschichten durch seine Detailtreue. Dann jedoch steht Torismund auf und bezichtigt Agilulf, die Jungfrau, die er gerettet habe, um sich damit in den Stand des Ritters zu erheben, sei de facto gar keine gewesen. Das wisse er, denn er sei ihr Sohn. Nun also muss Agilulf losziehen, um seinen Ruf wiederherzustellen, und auch Torismund zieht los, um seine adlige Bestimmung, die er sich nun selbst abgesprochen hatte, dokumentieren zu lassen. Bradamante, die, wie wir wissen, sehr an Agilulf interessiert ist, reagiert aufgeregt auf die Nachricht seiner Abreise und beginnt, ihr Lager ebenfalls abzubrechen, denn Agilulf war für sie der Einzige, der der Schlacht und dem Krieg einen Sinn einzuhauchen vermochte. Agilulf und Gudulu nächtigen am Hofe der Dame Priscilla, die dafür bekannt ist, Ritter in ihr Haus zu locken, um dort mit ihnen ihr Spiel zu treiben. Ja, ihr wisst schon. Gudulu vergnügt sich mit Priscillas Mädchen, während Agilulf die gesamte Nacht mit Priscilla verbringt. Agilulf ist natürlich rein physikalisch nicht in der Lage, seine Rüstung auszuziehen und sich zu ihr zu legen. Deshalb findet er immer neue Aktivitäten, um die Zeit anders zu verbringen und die Offenbarung seiner Nicht-Existenz zu vermeiden. Er kämmt ihr beispielsweise lange Zeit die Haare und redekoriert das Schlafzimmer. Am nächsten Morgen erfahren wir jedoch, dass Priscilla keineswegs enttäuscht ist von ihrer Nacht mit Agilulf, sondern ganz und gar von ihm verzaubert. Auf seiner Weiterreise erfährt Agilulf, dass Sophronia, das ist die Dame, der er seinen Ritterstand verdankte und die er nun im Kloster vermutete, dort nicht länger weilte, sondern als Sklavin an einen marokkanischen Sultan verkauft worden war. Also reisen die Abenteurer nach Marokko und befreien Sophronia. Torismund war derweil unter den Rittern des Grals gewesen, da er glaubte, einer unter ihnen sei sein Vater. Um dann ebenfalls Ritter des Grals zu werden, sollte Torismund sein Selbst und seinen eigenen Willen ablegen, um nur noch dem Gral zu dienen. Torismund kommen die Ritter nun aber zugleich schwachsinnig und heuchlerisch vor, da sie jede ihrer noch so unmoralischen Taten in Rückgriff auf den Ral rechtfertigen. Als die Ritter dann ein Dorf ausplündern, schlägt sich Torismund auf die Seite der Bauern und verhilft diesen zum Sieg. Also zieht Torismund von den Rittern enttäuscht weiter und findet, ohne es zunächst zu wissen, Sophronia in einer bretonischen Höhle während Agilulfs Abwesenheit. Die beiden verlieben sich natürlich. Als Agilulf dann wieder zu den beiden stößt und die Sache aufklärt, also dass Torismund wahrscheinlich Sophronias Sohn sei, reiten sowohl Agilulf als auch Torismund erschüttert davon. Torismund kommt jedoch zurück und löst das Rätsel auf. Sophronia ist nämlich nicht seine Mutter, sondern seine Stiefschwester, die bis soeben tatsächlich Jungfrau gewesen war. Karl der Große weist dann Rambald an, Agilulf zu unterrichten, dass sein Rang als Ritter doch legitim war, denn Sophronia war ja Jungfrau gewesen. Rambald findet jedoch nur noch Agilulfs Rüstung, da der Ritter sich bereits aufgelöst hatte. Die Rüstung vermachte Agilulf Rambald, der sie sofort anlegt. Karl der Große bittet Rambald daraufhin, gegen anstürmende Sarazenen zu kämpfen und es gelingt dem jungen Ritter, die Gegner zu besiegen. Dabei nimmt seine Rüstung heftigen Schaden, nun jedoch glaubt Rambald, gehöre sie wirklich ihm. Dann begegnet Rambald Bradamante, die ihn in seiner Rüstung für Agilulf hält und die beiden schlafen miteinander. Torismund will währenddessen mit Sophronia als gräfliches Paar in Curvaldia einreisen, so heißt das Dorf, das er einst gegen die Ritter des Grals verteidigt hatte. Curvaldia ist inzwischen jedoch eine Republik und Torismund wird dort lediglich als Gleicher unter Gleichen akzeptiert. Sophronia gefällt dieser Gedanke aber und so lassen sich die beiden dort nieder. Die Erzählerin, wir erinnern uns, das war Theodora, die Dame im Kloster, erläutert, wie Rambald nun, also während sie die Geschichte aufschreibt, an die Klosterpforten pocht und nach Bradamante fragt. Theodora springt auf und läuft zu ihm, denn sie ist in Wahrheit Bradamante, die sich nach Agilulfs Verschwinden in ein Kloster zurückgezogen hatte. Nun ist sie aber von Rambald angetan und die beiden reiten gemeinsam einer ungewissen Zukunft entgegen. Mich würde jetzt wirklich interessieren, was ihr von dieser Geschichte haltet. Irgendwie ist das meiste dessen, was Calvino so geschrieben hat, dramaturgisch eher bizarr. Das ist aber, glaube ich, auch nicht der springende Punkt. Calvino wird oft als Philosoph unter den Schriftstellern bezeichnet, weil seine Texte nicht nur eine Ebene haben, sondern mindestens eine zweite, aber vielleicht sogar unendlich viele. Ich schlage vor, dass wir heute mal ein bisschen über den Existenzialismus im Kontext des Ritters, den es nicht gab, nachdenken. Dazu folgen wir mal in ganz groben Zügen den Gedanken des französischen Philosophen und Romanciers Jean-Paul Sartre. Sartre schrieb, zu Beginn vegetiere der Mensch nur unreflektiert vor sich hin. Zu Beginn meint jetzt weniger zu Beginn seines Lebens als in einem Frühstadium seiner Selbsterkenntnis. In einem lichten Moment dann jedoch könne es passieren, dass er seine Lage begreift. Die Lage war in Sartres Augen die, dass die Welt grundsätzlich absurd sei und ohne vorgegebenen Sinn. Wenn man die Geschehnisse des Zweiten Weltkriegs hautnah miterlebt hat, ist diese Erkenntnis natürlich durchaus naheliegend. Angesichts dieser Absurdität, mit der sich der Mensch konfrontiert sieht, überfällt ihn die sogenannte Urangst. Und diese Urangst hat keinen konkreten Gegenstand zum Objekt. Laut Sartre entsteht diese Urangst aus der Nicht-Existenz objektiver Verhaltensnormen. Aber was meinte er jetzt wohl damit? Vielleicht, dass der Mensch nicht mehr durch eine höhere Instanz, zum Beispiel eine Gottheit oder dergleichen, abgesichert ist, sondern ganz auf sich allein gestellt. Obendrein identifiziert Sartre dann noch zwei Wahrnehmungsmodi des Selbst, einmal für sich und einmal für andere. Die Art und Weise, wie uns andere wahrnehmen und welche Anforderungen sie an uns stellen, ist nach Sartre eine Höllenstrafe. L'enfer, c'est les autres. Das hat er in einem seiner bekanntesten Stücke, Huis Clos, geschrieben.
Nice at it, bro.
Der einzige Ausweg aus dieser Zwangslage ist nach Sartre die Freiheit. Unter der Freiheit versteht er vor allem die selbstbestimmte Wahl des Lebenswegs und ein konsequenter Einsatz für die eigenen Ziele. Der Sinn des Lebens entsteht also dann, wenn der Mensch aufhört, dahin zu vegetieren und beginnt, sein selbstgestecktes Ziel zu verwirklichen. Und wo finden wir Sartre im Ritter, den es nicht gab, wieder? Einige Charaktere, allen voran Rambald, kennzeichnet die Angst vor der Sinnlehre des Lebens. Im Text finden wir diese vor allem an zwei Stellen, die wir beide schon angesprochen haben, dem Froschquaken und der Suppe. Agilulf ist der Überzeugung, der richtige Weg sei, sich selbst eine Aufgabe zu stellen und diese zu erfüllen. Der Inhalt sei dabei zweitrangig. Rambalds Ziel, um nicht in der Suppe zu versinken, war es, seinen Vater zu rächen. Vermutlich war dieses Ziel aber eher durch das heroische Ritternarrativ bestimmt und somit nicht wirklich sein eigenes. Torismund wiederum versucht einen anderen Ansatz, nämlich der Suche nach Sinn im Glauben der Gralsritter, die für ihn ein unbezweifelbares Ideal verkörpern. Auch wie diese Illusion sich auflöst, haben wir im Text nachverfolgt. Bradamante sucht den Sinn im schönen Schein und edlen Rittertum, erkennt aber deren Hohlheit. Zuletzt strebt sie vor allem nach Agilulf und seinem Sinn für Perfektion. Insgesamt sehen wir also vier Lebenshaltungen, die bestimmte Formen der Sinnsuche verdeutlichen. Rambalds Loyalität, Agilulfs Konformismus mit Regeln und Bräuchen, Torismunds Suche nach dem Absoluten und Bradamantes Suche nach dem Schönen. Gewissermaßen würde man mit Sartre jetzt jeden Lebensweg dahingehend prüfen, ob er wirklich selbst oder vielleicht doch eher fremdbestimmt ist. Fremdbestimmungen gelten Sartre als mauvaise foi, also so etwas wie die böse Absicht, vielleicht auch die falsche Absicht. Was verrät uns also der Roman zu den Schicksalen der Figuren? Agilulf löst sich auf, nachdem er seine Rolle als Ritter verliert. Wer sich also als gesamte Person mit einer Rolle oder Funktion identifiziert, läuft Gefahr, mit ihrem Wegfallen ihren Lebenssinn zu verlieren. Bei Rambald geht es nicht ganz so weit. Seine Loyalität zur Familie und der Drang nach Vergeltung werden hinfällig, als es ihm nicht gelingt, seinen Vater zu rächen. Letztendlich ist es lediglich die Liebe, die sich für Bradamante, Rambald und Torismund als sinnhaft herausstellt. Der Roman führt uns Lesern also gewissermaßen vor, welche Projet fondamental, so nennt Sartre diese Lebenswege, erfolgsversprechend sind und welche eher nicht. In einem entscheidenden Punkt widersprechen sich meine Wiedergabe Sartres Theorie und meine Lektüre Calvinos Romans allerdings. Sartre sucht den Sinn vor allem im öffentlichen und in der aktiven Bemühung um politische Belange, Calvino hingegen verortet den Sinn eher im Privatleben. Das wäre jetzt natürlich, wie so oft, ein toller Punkt, um in eine Diskussion über viele der angerissenen Themen einzusteigen. Wenn ihr also Lust habt, könnt ihr mir gerne alles, was euch in den Kopf kommt, schreiben an die info@tldr-literatur.de. Ansonsten würde ich euch an dieser Stelle schon wieder verabschieden und mich ganz herzlich bedanken, dass ihr euch wieder mit mir an die Literatur gewagt habt. Wenn ihr Wünsche oder Vorschläge für Bücher habt, die ich unbedingt mal besprechen sollte, könnt ihr mir auch das gern schreiben. Ich freue mich in jedem Fall von euch zu hören. Und damit jetzt aber wirklich tschüss und bis bald.
Hier spricht Italo Calvino. Lösch dich bitte.